Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein, hier bei Ihnen sein zu können und ja, von meinem Weg zu Gott zu Ihnen zu sprechen. Ich war schon mal hier vor einigen Jahren, fünf, sechs Jahren müsste es gewesen sein, genau. Freue mich also heute hier zu sein. Ja, ich habe schon relativ oft diese Geschichte erzählt und ich habe es vorhin meiner Frau, habe ich so gesagt, Menschenskinder, jetzt habe ich die Geschichte schon so oft erzählt und so. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, es ist nicht wichtig, du musst da nichts leisten oder so, sondern erzähl einfach, wie Gott in dein Leben gekommen ist und alles andere muss der Herr machen. Du bist nicht da, um jetzt da im Mittelpunkt zu stehen oder, und hat sie natürlich vollkommen recht. Und es tut immer gut, in dem Fall meine Frau, jemanden an der Seite zu haben, die einen, obwohl ich ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte in meinem Leben, aber natürlich auch in meinem Glaubensleben durch Höhen und Tiefen gehe, jemanden an seiner Seite zu haben, die ihn dann auch mal stützt und einem wieder Mut gibt und einfach weiterzugehen. Dafür also vielen Dank. Genau. Ja, also mein Name ist ja bereits bekannt, Stefan Neubacher. Ich bin nicht mehr ganz so jugendlich, aber danke für die Blumen. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt, verheiratet, haben zwei Kinder. Das dritte Kind ist gerade auf dem Weg. Wir freuen uns sehr und wir haben heute auch die Zeit genutzt, auch die Einladung genutzt, dass wir mal zu zweit ganz alleine mal wieder wohin fahren können und die Kinder sind also bei der Oma die ganze Nacht auch und ich freue mich schon auf einmal durchschlafen, wenn wir dann heimkommen. Ja, es ist, und es tut auch selber immer wieder gut, wenn man sich zurückerinnert, Mensch, wie hat Gott in deinem Leben gewirkt, was ist so alles so passiert und immer wieder kann man einfach einen roten Faden entdecken oder darf man einen roten Faden entdecken. Als ich so 18, 19 Jahre alt war, da war ich, mein großes Ziel war, berühmt zu werden und reich und wenn es geht, sogar beides. Also entweder berühmt oder reich oder im Idealfall beides. Und weil ich habe mir gedacht, ich möchte, wenn ich schon hier bin auf dieser Erde, dann möchte ich das Leben voll auskosten. Und das kann ich eben am besten, wenn auch das nötige Kleingeld dazu da ist. Und ich habe mir also überlegt, wie könnte ich das machen, wie könnte ich das veranstalten. Und habe also dann nach dem Abitur habe ich studiert, Betriebswirtschaftslehre studiert und nebenher als Versicherungsvertreter gearbeitet und schon mein erstes Geld verdient. Und mein Ziel war eigentlich mit 6, 27 spätestens einen eigenen Porsche zu fahren. Verrückt, also heute, wenn ich so drüber nachdenke, wie doof, gell? Aber ja, so war es halt damals. Und die eigentliche Sehnsucht, die dahinter steckte, war aber etwas Besonderes zu tun. Also ich hatte immer die Sehnsucht nach etwas Besonderes in meinem Herzen. Ich habe immer gedacht, es kann doch nicht alles sein, hier auf dieser Welt zu sein, in die Schule zu gehen, zu studieren, zu heiraten, ein Haus zu bauen und so. Es muss doch, das ist alles gut, alles nett, aber in mir war immer eine Sehnsucht nach mehr, dass da noch mehr sein muss. Und ich dachte halt, dieses Mehr ist bestimmt dieser Weg des Ruhms und des Geldes. Und ich bin also durch meine Mutter habe ich mich an den Glauben gewöhnt. Also aus heutiger Sicht würde ich nicht sagen, dass ich besonders gläubig war, aber es war mir zumindest nicht fremd, weil meine Mutter eine sehr gläubige Frau ist und das für uns Kinder auch immer vorgelebt hat. Und mir waren also die ganzen Gebete, auch Rosenkranz und alles, war mir vertraut. Und ich habe eines Tages, ich habe in Ravensburg studiert und bin am Wochenende mal nach Hause gefahren. Und meine Mutter hatte mir damals, das war mein erstes Auto, hatte sie mir an den Spiegel einen Rosenkranz hingehängt. Und es war so ein Tag, ich fuhr nach Hause und dachte ich, Mensch, es kommt nur Müll im Radio. Radio ausgeschaltet und keine gescheiten CDs dabei gehabt. Ich denke, okay, dann probiere ich es einfach mal mit der Ruhe. Und während ich so ruhig dahin fahre, fällt mir dieser Rosenkranz auf, der also immer so in mein Blickfeld reinschwappte. Und ich dachte, okay, ich nehme ihn mal in die Hand. Und ich wusste, da kommt ein Vaterunser vor und auch gegrüßet seist du Maria, ich fange jetzt einfach mal an zu beten. Und zwar mit dem Hintergrund, Herr, du kennst meine Pläne. Du weißt, dass ich diese Sehnsucht im Herzen habe. Hilf mir einfach oder zeig mir, wie ich diese Sehnsucht stillen kann. Aber das habe ich niemandem erzählt, sondern ich habe dann immer angefangen, das war das erste Mal, dass ich den Rosenkranz in die Hand genommen habe, gebetet habe. Und ich habe das so zu einer guten Tradition gemacht, auch heute noch, wenn wir irgendwo hinfahren oder so, als erstes den Rosenkranz zu beten. Und dann, das hat damals so angefangen. Und ich merkte, ich war in meinem Studium nicht richtig glücklich, aber bei uns zu Hause hieß es also, was das Essen belangt, was auf den Tisch kommt, wird aufgegessen und was man anfängt, macht man auch zu Ende. Und deswegen kam das also nicht für mich in Frage, irgendwie das Studium abzubrechen und was anderes zu machen, sondern ich wollte es dann einfach fertig machen. Habe aber gespürt, das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und zur damaligen Zeit, das war im Jahr 2003, lief im Fernsehen eine sogenannte Castingshow, die hieß Deutschland sucht den Superstar. Da geht es darum, dass junge Leute aus ganz Deutschland eben zum Vorsingen eingeladen werden und dann darüber entschieden wird, befunden wird, ob sie gut sind oder nicht und dann ausgewählt werden und am Schluss bleibt sozusagen der vermeintliche Superstar dann übrig. Das war das erste Mal. Mittlerweile gibt es ja ganz viele verschiedene Formate. Auf allen Fernsehsendern kann man sich das angucken. Meine Empfehlung wäre, das nicht anzugucken. Aber damals war ich sehr fasziniert davon, von der Möglichkeit, relativ schnell bekannt zu werden. Ich habe immer schon gern gesungen, habe mir auch mit 15 Jahren dann selber das Gitarrenspielen beigebracht. Und habe ich gedacht, Menschenskinder, das wäre vielleicht so eine Chance für dich. Und habe mich dann tatsächlich beworben. Ich hatte noch ein Jahr Studium vor mir, aber ich dachte, okay, ich bewerbe mich mit einem gewissen Vorlauf und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dann wurde ich also relativ zeitnah zu einem Vorsingen eingeladen nach München. Und insgesamt nahmen in dieser Zeit, das war 2003, deutschlandweit 20.000 junge Menschen an diesem Wettbewerb teil, die in verschiedenen großen Städten in Deutschland eben sich trafen, um dort vorzusingen. Und ich war also in München und kam dann an und ganz viele waren 2.000 bis 3.000 junge Menschen und alle ganz viele ganz talentierte Leute. Und ich habe schon so ein bisschen Muffis aus dem bekommen und denke, oh Gott, was will ich hier, da habe ich ja überhaupt keine Chance und so. Und habe gesagt, aber jetzt bin ich hier und Jesus, weißt du was, ich habe jetzt so lange gebetet und habe jetzt das Gefühl, hier richtig zu sein und dann hilf mir einfach. Dann, wenn es nicht mein Weg ist, dann lass mich rausfliegen sofort. Wäre auch keine Schande gewesen, weil es wirklich sehr viele gute Leute waren. Oder hilf mir diesen Weg jetzt, sei da bei mir, hilf mir diesen Weg zu gehen. Und tatsächlich war es so, an diesem Tag haben von diesen ungefähr 3.000 kamen am Ende 10 Leute weiter. Also 10 junge Leute kamen in die nächste Runde und wir waren in einem riesengroßen Saal und man hatte so eine Nummer und dann wurden die Nummern aufgerufen derjenigen, die es eine Runde weiter geschafft hatten. Und 9 waren schon aufgerufen und ich hatte mich innerlich schon verabschiedet und dann fiel mein Name. Und der Letzte, der es geschafft hat, Stefan Neubacher. Und ich so, oh, hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Aber für mich war das dann so eine kleine, ja, zur damaligen Zeit einfach so eine kleine Gebetserhörung. Aha, du hast hier was mit mir vor, scheint ja nicht ganz so verkehrt zu sein. Dann ging das Ganze weiter. Ich wurde 3 Wochen später wieder zu einem Casting eingeladen, kam dort wieder weiter. Und dann war ich plötzlich unter den besten 100 in ganz Deutschland. und musste dann nach Berlin fahren. Ich hatte ja nebenher noch mein Studium. Das betrieb ich nicht mehr mit der ganz so notwendigen Sorgfalt, weil ich eigentlich im Kopf schon die große Karriere hatte. Es wurden also von unserer Fachleiterin wurden also die Termine für die Abschlussprüfung bekannt gegeben. Und dann bekam ich sie kennen, dass wenn man sorgfältig irgendwas plant, dann auf einmal fällt einem ein, da war noch was, das habe ich vergessen. Und es gibt also einen Stich in die Magengrube. Und bei mir war eben der Stich in die Magengrube folgendermaßen, weil der Tag meiner Abschlussprüfungen war der Tag, an dem ich nach Berlin eingeladen wurde, um dort an diesem Wettbewerb sozusagen weiter teilzunehmen. Ich habe mir dann überlegt, jetzt musst du mir helfen. Bisher lief alles wie geschmiert, aber jetzt weiß ich auch nicht so recht und habe mir dann so ein paar Strategien überlegt. Naja, es gäbe zum einen die Möglichkeit, sich krank schreiben zu lassen. Nur das wurde ja live im Fernsehen übertragen. Und dann ist mit dem Krankschreiben nicht ganz so gut. Und da habe ich gesagt, na gut, also ich habe den Weg mit dir begonnen. Du magst es, wenn die Leute ehrlich sind, dann werde ich es mit der Wahrheit versuchen. Und ich vertraue darauf, dass das Richtige passieren wird. Habe mir dann einen Termin geben lassen bei unserer Fachleiterin und habe mit ihr über die Thematik besprochen. Und meine Mitstudenten und Kommilitonen haben gesagt, Stefan, du bist ja verrückt, das erlaubt die nie. Und so. Ich habe gesagt, jetzt werden wir sehen. Hatte also diesen Termin, habe dort vorgesprochen und sie wirkte zuerst reichlich desinteressiert und wusste gar nicht so recht, worum es da geht. Deutschland sucht den Superstar und sie kannte die Sendung auch gar nicht. Und dann hat nebenher so Zeitung gelesen, während ich ihr erzählt habe. Und dann irgendwann blickt sie auf, sagt sie, Moment mal, also wird das im Fernsehen übertragen? Dann sage ich, ja. Sagt sie, also ich hätte ja schon mal Lust, sie im Fernsehen zu sehen. Also wissen Sie was, gehen Sie doch dahin zu Ihrem komischen Wettbewerb. Wir machen dann es gibt ja sowieso einen Nachschreibetermin und da kommen Sie einfach dann da dazu. Und ich, völlig erleichtert, kam raus, breitstrahlend aus diesem Büro raus und hatte einfach dieses Gefühl, hey, ich werde hier wird mir ein Stein nach dem anderen aus dem Weg gelegt und es ist gut so, so wie es jetzt läuft. War also in Berlin, 3 Tage lang und am Ende dieser 3 Tage standen die besten 50 dann fest und ich hatte es wieder geschafft und war quasi wieder eine Runde weitergekommen. Und dann war das so organisiert, dass diese 50 Leute an 5 verschiedenen Terminen an einem Samstagabend live im Fernsehen singen sollten und die Zuschauer konnten abstimmen, wer ins große Finale kommt. Ich war in der 2. Staffel und war dann dort. Das ist mal eine ganze Woche komplett abgeschottet in Köln-Hürth war das. Dort sind die ganzen Filmstudios, alle Serien und alle Talkshows, die so im Fernsehen kommen, werden dort produziert. Und wir wurden also jeden Morgen vom Hotel, wir hatten ein 5-Sterne-Hotel, wurden jeden Morgen mit so einem Limousinenservice dann dorthin gebracht und hatten eben verschiedene Termine, hatten Gesangsunterricht, hatten Pressetermine, Interviews. Wir wurden geschminkt jeden Tag für die Fernsehkameras. Und man hatte so ein bisschen schon eine Ahnung, wie das dann so sein wird, wenn man dann mal ein Star ist und eben einen vollen Terminkalender, den man selber nicht mehr bestimmt, sondern der für einen gesetzt wird sozusagen. Und das war am 3. oder 4. Tag, kam dann ein Interview und da wurde gesagt, Stefan, wir möchten, die Zuschauer kenne ich ja nicht so gut, also alle Kandidaten sind noch nicht so gut bekannt, weil es eine große Masse ist und erst langsam hat man die Gesichter ein paar Mal gesehen. Und bevor du am Samstag auftreten wirst, wird es einen kleinen Einspieler geben, der dich den Zuschauern ein bisschen näher vorstellt. Dieser Einspieler dauert ungefähr 30 Sekunden. Und zu diesem Zweck wurde also ein Interview mit mir gemacht. Und ich saß dann, Kamera auf mich gerichtet und es war eine ganz nette Atmosphäre. eine nette Kollegin von der Produktionsfirma saß mir gegenüber und hat mir ganz unverbindliche Fragen gestellt. Und ich stellte mir so vor, da kommen dann solche Fragen. Ja, Stefan, erzähl mal so ein bisschen, du bist ja sicherlich der Mädchenschwarm bei euch an der Schule, wie ist denn das so? Und du bist ja ein Fußballspieler und du fährst ja gern Motorrad. So, das waren so die Themenschwerpunkte, die ich mir so im Kopf vorgestellt hatte. Und jetzt hatte ich aber so ein kleines Benediktuskreuz hängen hier um den Hals rum. Und so nach ein paar Einstiegsfragen blickte sie einmal auf das Kreuz und sagte dann, ach, du hast ja da ein Kreuz, wie ich sehe, sieht auch komisch aus, habe ich noch nie gesehen. Aha. Bedeutet das was für dich? Bist du gläubig? Und ich habe mir lange überlegt, also als ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen, habe ich damals, ohne zu wissen, was sich dahinter genau verbirgt, habe ich gesagt, weißt du, Jesus, stell dir mal vor, ich werde Superstar und ich gehe ja jeden Sonntag in die Kirche. Und das ist ja total cool, auch für dich. Also ich kann da Zeugnis geben und das ist ja ein Vorbild für viele junge Menschen und so. Und jetzt kam also diese Frage, hatte ich meinem Leichtsinn so gesagt, und jetzt kam diese Frage und ich merkte auf einmal, wie mir das unglaublich schwer fiel, vor der Kamera über meinen Glauben, über meinen vermeintlichen Glauben zu reden. Aber ich sagte, okay, gut, ich hab's versprochen, also nur Mut. Ich sage, ja, ich glaube an Gott. Ach, du glaubst an Gott, das ist ja interessant. Okay, erzähl doch mal, du hast ja auch eine Freundin, jetzt sagt ja der Papst, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Wie findest du denn das? Und ich merkte auf einmal, oh, auf diese Frage war ich jetzt nicht vorbereitet, weil ich lebte natürlich wie alle anderen in dieser Welt und hatte zwar immer von meiner Mutter gehört, dass es nicht in Ordnung ist und ich wusste ja auch, wie die Kirche dazu steht, aber für mich war das auch so, ja, die Kirche sagt es schon, aber die haben ja keine Ahnung, das macht ja jeder und ja. Und dann sagte sie, ja, und also jetzt, wenn du auf dem Weg zum Superstar bist, man erlebt ja viele Skandale auch von den Superstars oder manche haben Affären und so weiter und so weiter. Wie willst du dich davor dann schützen, wenn du dann Superstar wirst und so? Und ich merkte auf einmal, dass das waren Fragen, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und wo ich auch auf einmal merkte, dass mein vermeintlicher Glaube eigentlich, den ich vorgab zu leben, eigentlich Schall und Rauch war. Ja, ich war sozusagen in meiner Hülle katholisch, ich hatte hier ein Kreuz, aber was jetzt auch die Lehre der Kirche anbelangt, in verschiedenen Bereichen, das hatte für mich eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Und diese Reporterin hat mich da so, ja, das aufgedeckt, ohne das zu wollen, aber hat in mir gemerkt, Mensch, Stefan, da bist du einfach auch nicht authentisch. Also, und es war mir sehr unangenehm, dieses Interview. Und dann war das dann vorbei, habe mich bedankt und bin dann gegangen. Und dann kam also der Tag, der Abend des Auftritts. Ich war so hinter den Kulissen und konnte sehen, wie mein Einspieler gespielt wurde. Und der erste Satz, man sah mich dann es gibt so verschiedene Techniken, es gibt dann so einen Weichzeichner, der das Ganze noch so ein bisschen, der das Gesicht noch etwas weicher erscheinen lässt. Und der erste Satz war, ich glaube an Gott. Ja. So, wow. Und dann war witzigerweise, ich hatte bei einem meiner Vorsingen, gab es ein Lied, da war ein Satz und das war mein Part, den ich tatsächlich gesungen habe. Das ist Englisch und das heißt übersetzt, wenn nur unsere Gebete erhört würden, dann würden wir Gott sagen hören und dann kam der Nächste. So. Und ich habe das tatsächlich gesungen, war mir aber gar nicht so bewusst. Und ich habe unbewusst, als ich dieses Lied gesungen habe, habe ich so die Hände ein bisschen gefaltet. Und das hatten die natürlich alles auf ihren Bändern drauf. Also der erste Satz war, ich glaube an Gott. Und dann kam dieser Einspieler vom Vorsingen, if only prayers were answered und so. Und dann, ja, ich bete und ich bete den Rosenkranz und so. Und wow. Ja, also das waren jetzt viele Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Aber man sieht ein bisschen auch, wie Fernsehen funktioniert. Also man sucht dann sozusagen eine Schublade. Und in der Schublade, in der ich mich befand, die war mir sehr unangenehm. Und ich ging dann also auf die Bühne und ja, es war alles anders, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich hatte auf einmal Angst, ich fühlte mich beobachtet, ich fühlte die Blicke auf mir und hatte das Gefühl, Gott, was denken die jetzt von mir, was ich für ein abgedrehter Sekten, was weiß ich was bin. Und ich sang also mein Lied und bekam ganz gute Kritiken, aber ich habe in mir gespürt, es hat einfach in mir was ausgelöst, wo ich gemerkt hatte, hier stimmt was nicht in deinem Leben. Und das Ergebnis war also, dass ich nicht ins Finale gewählt wurde. Und ich fuhr dann nach Hause, war enttäuscht. Und dann fiel mir auf einmal ein, ja, es gibt ja noch diesen Nachschreibetermin. Wenn ich jetzt also weitergekommen wäre, dann hätte ich diesen Nachschreibetermin meiner Prüfungen vermutlich nicht wahrnehmen können. Und dann hätte ich mein Studium nicht zu Ende gebracht. Und ich wusste, dass es am Ende noch eine Runde gibt für die besten Verlierer. Also am Ende wurden nochmal die besten Verlierer von jeden 5 Sendungen ausgewählt, um sozusagen als letzte Kandidaten doch noch ins Finale zu kommen. Und ich schrieb also dann meine Abschlussprüfungen und wartete auf den Tag, als verkündet wurde, wer es denn jetzt in diese letzte Runde geschafft hat. Und tatsächlich wurde mein Name aufgerufen. Denke ich, wow, perfekt, das hast du ja perfekt geplant. Jetzt habe ich mein Diplom in der Tasche und jetzt kann ich so richtig durchstarten. Und war also wieder in Köln eine Woche, dieser Trailer, mit dem war ich dieses Mal zufrieden. Kein Wort von Glaube, kein Wort von Gott. Und das Ergebnis war, ich kam nicht ins Finale. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich die Welt nicht mehr verstanden, weil es war alles so sinnig, es hat alles so Sinn gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, mein Gottautomat, dem ich immer meine Wünsche sozusagen mitteile, spuckt immer schön das aus, was ich mir so vorstelle. Und diesmal hat er nicht ausgespuckt. Und da brach in mir auch was zusammen, weil das habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum das jetzt nicht geklappt hat. War also dann zu Hause, wurde dann ganz nett begrüßt von Freunden, die mich dann am Bahnhof abgeholt hatten mit Plakaten und hatte dann auch noch so 1, 2, 3 Konzerte bei uns in der Region. Aber das Interesse ließ sehr schnell nach. Und ich merkte auch, dass es schwer war für mich, damit umzugehen, erst so im Mittelpunkt zu stehen, ein gefragter junger Mann zu sein, über die Straße zu gehen, Mädchen fangen an zu kreischen. Und auf einmal interessiert es keinen Menschen mehr. Jetzt war das halt der mal bei Deutschland sucht den Superstar war. Ja, und dann, jetzt musste ich ja irgendwas machen und musste mich also auf diese Tätigkeiten, auf die ich eigentlich keine Lust hatte, musste ich mich also bewerben, weil was sollte ich denn sonst machen? Mittlerweile war es schon November. Und es ist ja so, dass es im Sommer ja die meisten Absolventen fertig sind und dann einfach schon ihren Arbeitsvertrag in der Tasche haben und dann im Herbst anfangen zu arbeiten. Und genauso war es hier. Und die ganzen Stellen, die einfach in Frage kamen, waren besetzt. Und ich habe also ein halbes Jahr lang Bewerbung geschrieben und immer nur Absagen bekommen. Und mittlerweile spürte ich so eine Wut in mir aufsteigen. Und ich sagte, weißt du, jetzt hast du meinen großen Traum platzen lassen, ich verstehe die Welt nicht mehr und jetzt muss ja jetzt irgendwas machen, ich muss ja jetzt arbeiten, ich muss ja mal Geld verdienen. Und ich bekomme einfach nur Absagen, immer nur Absagen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich war einfach noch nicht, er hat mir gezeigt, schau dir deinen Glauben an, Stefan. Glaubst du, das ist tatsächlich so, wie du das vorstellst? Glaubst du, dass ich so bin? Und das andere war, ich war noch nicht demütig genug. Er hat mich ganz Schritt für Schritt so ein bisschen ja, fallen lassen, aber man sagt, man kann nicht tiefer fallen wie in die Hände Gottes. Und an dem Punkt habe ich nach ihm geschrien. Und ich habe ihm erstmal meine Wut entgegengeschrien. Was fällt dir ein? Wie kannst du nur? Und so weiter und so weiter. Und in dieser Phase, meine Mutter hat es, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, dann sagte sie, Stefan, ich werde eine Wallfahrt machen und es wäre doch schön, wenn du mitkommst. Da sage ich, ja klar, wäre schön. Ich bin doch nicht doof. Warum soll ich eine Wallfahrt machen? Und dann sagte sie zu mir, Stefan, ich glaube, und dieser Satz blieb mir hängen, sagte Stefan, ich glaube, schließ mit Gott nicht ab. Du bist jetzt enttäuscht und ich kann dich gut verstehen. Aber vielleicht hat Gott einen Plan mit deinem Leben und ich glaube, wenn du ihm die Zeit schenkst und mit mir dahin gehst, ich glaube, dass du dort finden wirst, was du immer gesucht hast. Und der Satz, der hallte so ein bisschen nach. Die Rede war von Medjugorje, meine Mutter war schon zweimal davor, war dort unten. Und sie war so die Arme, die kam dann immer ganz euphorisiert von diesen Pilgerfahrten nach Hause. Mein Papa war zu der Zeit noch evangelisch. Und meine Schwester und ich, wir mussten uns dann immer beim Mittagessen diese Geschichten anhören. Ja, und das ist so schön. Und ah, und das war so schön. Und, ja, was soll da schon schön sein? Ja? Also, das stinkt langweilig. Ja. Genau. Und sie wollte mich also mitnehmen. Und meine erste Reaktion, klar, ich war wirklich ein zorniges Kind, aber auch Gottes zorniges Kind. Und ich habe gesagt, fällt mir überhaupt nicht ein. Fällt mir nicht ein. Und wie Mütter so sind, sie hat dann immer ganz liebevoll so nachgefragt. Ich habe ihr weniger liebevoll immer Nein gesagt. Und irgendwann merkte ich einfach, okay, gut, es geht hier aber nicht weiter. Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme und ich brauche irgendwie eine Perspektive. Und das Einzige, ich merkte, die einzige Schnur, an der ich mich festhalten kann, ist diese Pilgerfahrt. Und ich dachte zu mir, also ich hatte gehört, die Mutter Gottes erscheint dort und was ist, wenn es wahr ist? Also was ist, wenn die Mutter Gottes dort tatsächlich erscheint? Und was ist, wie der Hubert vorher gesagt hat, was ist, wenn sie mich tatsächlich dorthin ruft? Und ich hielt es ja auch für angemessen, also als fast Superstar, vielleicht so eine kleine Erscheinung. Wäre schon angemessen. Vielleicht kann ich ein bisschen was sehen. Nein, ich habe mich also dann breitschlagen lassen. Und dann sagt sie, ah, oh, super Stefan, ganz schön. Ich zahle es dir dann auch. Und ich sage, ja klar, zahlst du es. Ich gebe dir dafür kein Geld aus. Ja. Naja, und dann hatte ich mich also angemeldet. Sie hat mich dann quasi angemeldet. Es war tatsächlich noch ein Platz frei. Der sollte wohl frei bleiben für mich. Und dann sagte die Pilgerleiterin, ich hatte sie dann am Telefon, Stefan, wir freuen uns, dass du mitgehst. Du hast gesehen, das wird total schön. Ich habe gehört, du spielst Gitarre, bring doch deine Gitarre mit. Das wäre schön, wenn wir im Bus jemanden hätten, der uns begleitet. Ich so, oh, nicht dein Ernst, oder? Ja, also gut, ja, bring sie mit, ja, gut. Und dann, meine Mutter erzählte mir dann so ein bisschen, wie es in Medjugorje so abläuft und so, und sagte, und da sind ganz viele junge Leute und du wirst sehen, du bist da nicht allein, ist alles gut. Ich so, ja Mama, jetzt, ich habe ja zugesagt, die Werbeveranstaltung ist jetzt vorbei. Jetzt, genau. Ja, und ich hatte zugesagt und bekam 2 Tage später die Zusage für eine Arbeitsstelle. Meine Mutter grinsend, siehst, ich hab's ja gesagt. Ja, ich hatte jetzt wirklich, jetzt war tatsächlich, musste ich zugeben, also es war schon ein bisschen auffällig zu der Zeit. Und ich habe dann dort angerufen und ging also zum Vorstellungsgespräch und dann ging es halt darum, ja, also wann ich denn anfangen könne und so. Und dann haben wir hin und her überlegt und dann sagt er zu mir, weißt du was, ich habe jetzt dummerweise das Datum nicht, aber es war auf jeden Fall, du fängst an dem und dem Tag an. Und das war der Tag des Beginns der Fahrt nach Medjugorje. Ich so, jawohl. Sag ich, Mama, tut mir furchtbar leid, also aber ich muss jetzt arbeiten, also ich kann jetzt doch nicht mitgehen. Und dann sagt sie, Herr Stefan, jetzt guck mal, das ist doch jetzt ein Zeichen gewesen. Jetzt frag doch mal, ob du nicht eine Woche später anfangen kannst. Und ich sage, Mama, jetzt bin ich seit einem halben Jahr auf der Suche nach einer Arbeitsstelle und jetzt finde ich, und das Erste, was ich mache, ist dorthin gehen und sagen, ach so, dürfte ich gleich mal am Anfang eine Woche Urlaub haben. Das ist sozusagen die Idealvorstellung, die sich jeder Arbeitgeber so vorstellt von seinem neuen Mitarbeiter. Ich wusste aber von meiner Mutter, dass sie kannte über irgendwelche Ecken, also die katholische Welt ist ja eh total klein, kannte sie die Mutter des Chefs und sie wusste, dass es irgendwie auch eine gläubige Frau ist. Halt. Die hat die schon ein paar Mal gesehen bei so Gebetstreffen und so. Und dann habe ich den also angerufen, habe gesagt, Simon hieß er, Simon, folgendermaßen sieht es aus. Ich hab da einen anderen Termin, ich müsste eine Woche später anfangen. Hat aber nicht rausgerückt, was ich da gemacht habe und so, oder wo ich da hin wollte, was da mein Plan war. Dann sagt er, das ist jetzt ungeschickt, wir haben in die erste Woche haben wir schon Schulungen gelegt und so und hin und her. Und dann sagt er, ja, also ich kläre das noch mit dem anderen Kollegen ab, der mit dir auch neu anfängt. Und aber jetzt geh mal davon aus, dass du, das wird schon gehen irgendwie, wir kriegen das irgendwie hin, du kannst eine Woche später anfangen. Ja, jetzt wusste ich nicht, ob ich mich danken sollte oder auf jeden Fall, ja, meine Mutter hat sich gefreut. Und dann konnte es also losgehen nach Medjugorje. Und wir fuhren dann morgens mit dem Bus um 3 Uhr los von Radolfzell am Bodensee. Und ich nehme meine Gitarre dabei, stieg in den Bus ein. Wir waren eine der Letzten, wir hatten ein bisschen auch Stau auf der Autobahn und wir kamen dann also als eine der Letzten an. Und es war genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wow, lauter junge Leute. Also die zweitjüngste war meine Mutter. Und der Rest war so, also für mich damals steinalt, so 70 plus, so lauter graue Haare, alles, es war eh noch ein bisschen dunkel, aber das konnte man dann sehen. Dann denke ich, wow. Und ich durfte dann gleich auf den vorderen Platz sitzen, hatte dann so einen schönen Doppelsitz und habe dann meine Gitarre so neben mich hingestellt. Und wollten also gerade losfahren und dann klopfte es an der Tür des Busses und dann kam eine ältere Dame rein und ich dachte, ja, wo will die jetzt hinsitzen, alles voll. Und dann sagt sie, ja, junger Mann, darf ich neben Sie hocken? Ja, von mir aus. Hab dann meine Gitarre genommen und so. Und hat sich dann so neben mich. Und denke ich, wow, wie lange fährt man nach Medjugorje? Hoffentlich gehen mir da nicht die Gesprächsthemen aus. natürlich erstmal ein bisschen auf stur gestellt und so. Und denke, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und dann ging also die Fahrt los. Und wie das so ist auf so einer Wallfahrt, ich kann dir das ja nur vom Hören sagen, aber man betet natürlich dann auch den Rosenkranz. Und ich habe das zwar mittlerweile drauf gehabt durch meine Übungen im Auto, aber es war jetzt nichts, was ich sozusagen in der Öffentlichkeit mache. Und da ich ja vorne saß und dann war das erste Gesetz, das zweite Gesetz, dann habe ich gedacht, die werden doch nicht. Und dann war das dritte Gesetz dran und dann hatte ich auf einmal den Rosenkranz und das Mikrofon in der Hand. Und dann, oh Gott, welchen haben wir nochmal gebetet? Und dann fing ich einfach an, gegrüßet und alle, gegrüßet ist mir folgende. Also es lief quasi von alleine, Gott sei Dank, weil das waren ja alles erfahrene Pilger. Und ich musste also nur einmal laut ins Mikrofon atmen und der Rest wurde sozusagen von den, ja gut. So, und dann hatte ich natürlich die Gitarre dabei und wir haben dann Lieder gesungen und das hat dann eigentlich auch ganz gut Spaß gemacht und mittlerweile hatte ich mich auch mit meiner Sitznachbarin gut angefreundet. Also eines meiner Hobbys ist Kochen und sie war früher so Pfarrhaushälterin, hat dann immer erzählt, wie sie dem Pfarrer sozusagen die leckeren Sachen da zubereitet hat und wir haben dann das eine oder andere Kochrezept dann ausgetauscht. Wir haben uns auf jeden Fall super gut verstanden. Ich dachte so, hey, und dann auch die anderen Leute auf einmal, ja, die sind ja doch ganz nett. Und jetzt muss man aber sagen, ich hatte in meinem Leben, gab es immer so eine, ich war immer ein bisschen misstrauisch dem lieben Gott gegenüber. Und zwar ging es um die Sache, ich war ja Ministrant, ich habe verbotenerweise schon etwas früher mit dem Ministrieren angefangen, weil ich relativ groß war und konnte dann halt nicht zur Kommunion, aber ich habe schon halt früher gedient und so. Und unsere Mesmerin, dann kam dann der Tag, als ich dann ins Gymnasium ging, die hatte das dann mitbekommen, sagt sie, so, gehst du aufs Gymnasium? Sag ich, hä? Ja, dann kannst du mal Pfarrer werden. Gucken wir mal, ich glaube, also ich hatte immer ein bisschen Angst, dass wenn ich mich zu sehr auf Gott einlasse, dass der eventuell will, dass ich Pfarrer werde. Völlig verrückte Angst, ja, aber ich komme mir das überhaupt nicht vor, um Gottes Willen, also mit dem nötigen Abstand dann immer, genau. Und jetzt saß ich also dann neben meiner neuen Freundin und dann sagte sie auf einmal, so, bist du erst mal in Medjugorje? Sag ich, ja, ja. Also ich kenne ein paar junge Buben, die sind nach Medjugorje gefahren und wo sie zurückgekommen sind sie Pfarrer geworden.
Hab
andere Pläne. Also ich war dann schon, Genau, und dann haben wir also dann angefangen zu singen, nämlich mit der Gitarre und jetzt war natürlich in diesem Bus vorne eine große Fensterscheibe und dann fuhren wir so ein bisschen durch die engen Gassen, das war irgendwo in Slowenien, glaube ich, und wir sind damals noch so diese Küstenstraßen gefahren. Aber wir sind über 2 Tage gefahren, also Opatija und dann am nächsten Tag weiter bis nach Medjugorje. Und ich hatte mir dann, es hat mittlerweile Spaß gemacht, ich habe gesungen und so und dann fuhren wir da durch die Städte und dann denke ich, Moment mal Stefan, also wenn jetzt die Leute da reingucken, was sehen die? Die sehen dich da vorne mit der Gitarre, hinter dir lauter grauhaarige alte Leute, so Lobpreis singen und Halleluja-mäßig leicht verklärter Blick. Gott, wie sieht das eigentlich aus, ja? Und dann dachte ich einfach für mich so, ja, du hast es echt geschafft. Also, erst vor Millionen von Menschen und jetzt schon als Chefanimateur engagiert bei einer Pilgerfahrt. So hatte ich mir das vorgestellt, meine Karriere. Gut. Jedenfalls, also jetzt im Rückblick muss ich sagen, es war einfach ganz viele Dinge, wo ich gelernt habe, so ein bisschen meine Vorurteile abzubauen, wo ich gemerkt habe, hey, das sind ganz normale Leute und die sind sogar total nett und die interessieren sich auch für dich, wenn die sich mit dir unterhalten. Also meine Pilgerkollegen, wenn dann Pausen waren, habe ich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Die haben ein echtes Interesse an dir. Das ist kein Smalltalk, wie das sonst üblich ist, also, sondern die haben irgendwie eine Ausstrahlung. Irgendwas macht die Leute sympathisch. Ja. Und wir fuhren also, kamen dann nach Medjugorje an. Und ich stieg aus diesem Bus aus. Und ja, ich kann es nicht anders sagen, wieso. Ich habe auf einen Schlag die ganze Liebe Gottes in meinem Herzen erfahren. Ich war so überwältigt von dieser Liebe, die in mein Herz reingekommen ist. Es war unbeschreiblich. Mir sind sofort die Tränen gekommen. Ich sah die Kirche. Ich hörte noch die Worte Silenzio. Das war Zeit, Erscheinungszeit. Und ich war komplett überwältigt. Ich hatte Tränen in den Augen. Und mein erster Satz war, dich gibt's ja wirklich. Es gibt dich wirklich. Das war eine Erfahrung, die ich nicht erwartet hätte. Und auf einmal fiel mir wieder ein, dass meine Mutter zu mir sagte, Stefan, ich glaube, du wirst dort finden, was du immer gesucht hast. Und sie hat dafür gebetet. Schon Jahre zuvor. Was hat sie mit mir alles mitmachen müssen? Meine Mutter hat immer gebetet. Hat sich auslachen lassen von mir. Hat den Spott ertragen und ist immer, hat mich immer vor den Herrn getragen. Und an diesem Tag durfte ich die Liebe Gottes erfahren. Ich bin meiner Mama um den Hals gefallen und sagte, Mama, ich bin dir so dankbar, dass du mich hierher genommen hast. Wir saßen in der, und ich hatte das Bedürfnis zu beten, zu beichten. Wir waren in der deutschen Messe und dann sagte die Pilgerleiterin zu mir, Stefan, wenn du jetzt beichten möchtest, da vorne, das sind alles deutsche Priester, jetzt suchst du dir einen aus und dann betest du für den. Dass er die richtigen Worte für dich findet im Beichtgespräch. Ich hatte mir dann einen ausgesucht, das war ein bisschen ein Jüngerer und so, und habe dann für den gebetet. Und habe dann gedacht, okay, wenn die Kirche jetzt vorbei ist, dann gehe ich schön außen rum und passe den ab an der Sakristei und werde mir den dann schnappen. Und ich wartete und wartete und der Priester kam nicht. Und er hatte sich dann irgendwie umgezogen, ging dann durch die Kirche mit seiner Pilgergruppe, irgendwie war dann einfach weg. War ich ein bisschen enttäuscht, aber gut, dann nächsten Tag waren wir also auf dem Erscheinungsberg und ich habe mich ein bisschen von der Gruppe abgesetzt, setzte mich dann direkt neben die Marienstatue, habe so gebetet, ganz für mich einfach im Stillen und dann gucke ich neben mich, sehe ich zwei Paar Schuhe, gucke ich hoch, schwarze Hose, schwarzes Jackett, römischer Kragen, der Pfarrer, für den ich gebetet hatte, stand bei der Mutter Gottes direkt neben mir. Und ich so ein Zufall. Sie wollte ich eigentlich gestern schon kennenlernen. Und sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ich habe bei ihm gebeichtet. Und es war tatsächlich ja, einfach eine Lebensbeichte, was ich halt so bis 23 so alles angesammelt hatte. Wobei ich das Gefühl hatte, dass ich das meiste so zwischen 18 und 23 angesammelt hatte. Die Zeit davor war relativ unbedenklich, ja. Und dann habe ich so für mich gedacht, oh, das wäre schön, wenn ich so ein kleines Andenken von Medjugorje einfach mitnehmen könnte. Für meine neue Wohnung, mein neuer Arbeitsplatz, meine Wohnung hatte ich dann auch schon. Und war ein kleines Zimmer und da wollte ich mir einfach so eine Gebetsecke einrichten und brauchte noch ein Kreuz und habe aber nichts Passendes gefunden. Und nach diesem Beichtgespräch, der Priester hatte so eine Tasche dabei, fasste dort hier rein und gab mir, ich hatte ja damals bei Deutschland sucht den Superstar, ein kleines Benediktuskreuz und gab mir ein Benediktuskreuz, ungefähr 20 Zentimeter. Sagte, das habe ich mir vorher hier gekauft, aber ich habe den Eindruck, ich soll es dir schenken, ich möchte es dir geben. Da denke ich, wow, total cool. Jetzt habe ich hier mein Kreuz, das ich gebraucht habe für zu Hause und ja. Ja, und wie macht man dann weiter? Man kommt heim, hat so eine Erfahrung und muss auf einmal an sein altes Leben anknüpfen und weiß eigentlich gar nicht so recht. Und es ging mir jetzt wie meiner Mutter. Ich sagte überall, das war so schön. Aus meinem Freundeskreis, das hat keinen Menschen interessiert. Ja, und dann auch, ich hatte zur damaligen Zeit noch eine Freundin. Ab dem Zeitpunkt hatte die tatsächlich aus ihrer Sicht vielleicht auch zu Recht, das Gefühl, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ging dann so weit, dass diese Beziehung also auseinanderging. Und ich dann einfach gearbeitet habe und dort interessanterweise ein Kollege kam am zweiten Arbeitstag auf mich zu und sagte, Stefan, wo warst denn du? Du hättest doch schon eine Woche früher kommen sollen. Da sage ich, ja, ich war im Urlaub. Ah, was ist im Urlaub? Ja, wo? Bosnien-Herzegowina. Dann grinst er mich an und sagt, warst du in Medjugorje? Ich so, ja. Wieso kennst du das? Sagt er, ja klar, ich war auch schon dort. Dann hatte ich auf meiner neuen Arbeitsstelle, ohne es zu wissen, auf einmal einen Bruder im Geiste, Wo ich einfach ganz viel mit ihm dann auch über den Glauben reden konnte und wo ich so, das war einfach wichtig, nicht wie so ein Fremdkörper auf einmal in der Welt zu stehen und kein Mensch versteht dich. Das ist ganz schwierig. Ich stelle mir das oft vor, wenn Leute dann so heimkommen in ihr Umfeld und niemanden haben. Wie knüpfe ich sozusagen, wie knüpfe ich an mein altes Leben an, das nicht mehr das alte ist, sondern ein neues? Und ja, und ich habe mich dann an dieser Stelle habe ich ein Jahr gearbeitet und ich habe damals in Medjugorje gesagt, ich möchte mich gern für dich einsetzen. Auf irgendeine Art und Weise. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte. Und dann eines Tages klingelte mein Telefon, war meine Mutter dran, sagte, du, ich habe gelesen, bei Radio Horeb werden Mitarbeiter gesucht. Radio Horeb, nie gehört. Und ja. Also okay, christliches Radio. Und dann habe ich so ein bisschen gelesen auf der Homepage und Radio Horeb ist ja so, dass es ist sozusagen das deutsche Radio Maria. Und da ich der Mutter Gottes ja versprochen hatte, ich möchte mich auf irgendeine Art und Weise für dich einsetzen, vielleicht ist das ein Wink, dass du jetzt dort gebraucht wirst oder dort sein kannst und arbeiten kannst. Und habe mich also beworben und wurde genommen und war dann insgesamt 7 Jahre bei Radio Horeb. Und 7 Jahre ist ja bekanntlich die vollkommene Zahl. Und nach 7 Jahren, ich hatte in der Zwischenzeit, genau, und dann während der Endphase bei Radio Horeb, also Gott hat mir seine Liebe geschenkt und den Glauben geschenkt und dann hat er mir noch ein ganz großes Geschenk gemacht, nämlich meine Frau. Und ich war nämlich in der Zeit beim Radio, habe ich mich intensiv einfach damit beschäftigt, die Beziehung zu meiner damaligen Freundin ging zu Ende und es war einfach, und ich habe mich einfach mit dem Gedanken getragen, Herr, könnte es sein, dass du tatsächlich willst, dass ich Priester werde? Weil wenn ich auf verschiedenen Veranstaltungen war und dann auch, wie jetzt ich hier stehe, manchmal Priester Zeugnis geben von ihrem Leben, also ich will jetzt nicht sagen zu 100%, aber zu 80% fangen diese Zeugnisse so an, ich hätte mir nie vorstellen können, Priester zu werden. Und dann habe ich mich einfach damit beschäftigt und das war witzig, das muss ich erzählen, weil das ich war dann auf Exerzitien. Ich hatte so eine Art Albtraum, nämlich ich bin dann schweißgebadet aufgewacht und ich stand also im Traum, stand ich in der Küche bei meinen Eltern zu Hause und meine Mutter hatte gerade die Soutane aufgebügelt und hat mir sozusagen in die Soutane geholfen und so, ich so, wow, aufgewacht. Gut, ich ging auf Exerzitien, um einfach das zu prüfen und zu schauen. Und dann saß ich, es waren charismatische Exerzitien, dann saß ich also beim Abendessen und eine Dame neben mir, ich kannte sie nicht, wollte ich den Tee einschenken. Und sie hatte das aber nicht gesehen und so. Und ich halt ein bisschen meiner flapsigen Art, sag so, ja, jetzt will man einmal freundlich sein und schon ist nichts, gell. Dann guckt sie mich an, sagt sie, ach so, Sie wollten mir einschenken. Ah, okay, Sie dienen gern, gell? Ich so, wie meinen Sie das? Ja, ja, üben Sie schon aufs Diakonat. Nein? Und dann guckte sie mich an und sagte, keine Angst, Sie haben keine Berufung. Dann gucke ich sie an, sagte, dachte ich, ja, keine, also gar keine, ist irgendwie auch blöd, gell? Ich so, ja, wie, gar keine? Dann sagt sie, doch schon, aber nicht die, vor der Sie Angst haben. Und dann guckt sie mich an, sagt sie, das wollten Sie doch wissen. Die Frau hat, ich habe die noch nie gesehen, ich war der erste Abend an diesem, ich habe die Frau noch nie gesehen. Ja? Die kannte mich nicht, die wusste nichts über mich. Und dann sagt sie zu mir, deswegen sind Sie doch hier, das wollten Sie doch wissen. Und einige Wochen später habe ich an gleicher Stelle meine Frau kennengelernt. Und dann war das die Frage der Berufung auch geklärt. Nämlich die Berufung zum Ehemann und Vater. Ja, mittlerweile haben wir, wie gesagt, 2 Kinder, bekommen jetzt unser drittes. Und es ist schön, dass der Herr mir so ein Geschenk gemacht hat. dass ich mit meiner Frau diesen Weg des Glaubens gehen darf. Dass ich in ihr auch einen guten Freund habe und wieder eine Schwester im Geiste. Und so können wir uns beide einfach auf diesen Weg, weil es ist im Alltag, auch mit kleinen Kindern und mit der Arbeit und alles, was da so auf einen zukommt, ist es oft schwer. Ja, tatsächlich den Glauben immer so zu leben, wie man sich selber auch vorstellt. Und oftmals sind die Gebete auch sehr kurz. Und die gehen dann so irgendwie, Herr, ich danke dir für meine Kinder. Bitte hilf mir, dass ich nicht den Kopf abreiße. Bitte lass sie schlafen heute Nacht. Und gib mir Kraft für den nächsten Tag. So, das sind oft die einzigen Gebete, die dann noch bleiben. Nein, aber ernsthaft. Ich bin dankbar, dass ich diesen Weg des Glaubens gehen darf und versuche immer so einfach zu erfragen, was mein Weg ist. Momentan studiere ich nebenher Theologie im Fernkurs. Nächstes Jahr habe ich dann, einfach um das nochmal nachzuspüren, hat die Frau nicht ganz recht, aber vielleicht hatte sie doch recht, weiß nicht, aber Richtung Diakonat. Ich bin dann im Interessentenjahr fürs Diakonat und ich werde mir das Ganze mal anschauen. Weil ich von verschiedener Seite halt angesprochen wurde, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und jetzt schauen wir, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich lege das alles in Gottes Hand. Ja, ich möchte Sie auch ums Gebet bitten und bedanke mich, dass Sie mir so lange jetzt zugehört haben. Dankeschön.